Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Wenn die Schauspielerin des Jahres eine Bühne betritt, kann man durchaus mit einem Großereignis rechnen. Lina Beckmann hat das deutschsprachige Theater in den letzten Jahren immer wieder mit ihrer bedingungslosen Intensität zum Staunen gebracht, weil sie sich selbst nicht schont.
Ich sehe da keinen Sinn drin, was so halbe Möhre zu machen. Jetzt habe ich schon so einen tollen Text, jetzt habe ich so tolle KollegInnen um mich rum. Und wenn wir jetzt nicht volle Möhre geben, dann wäre es doch blöd.
Das sagt Lina Beckmann. Heute Abend war sie in einer Premiere am Schauspielhaus Hamburg zu erleben in Die Abweichlerin von Tove Ditlevsen. Und auch an der Berliner Schaubühne wurde groß aufgespielt mit Ex, der neuen Komödie von Marius von Mainburg. Zwei Theaterabende über Beziehungsfragen und weibliche Rollenbilder, über die wir heute sprechen. Außerdem schauen wir uns an, wie Keith Jarretts legendäres Köln-Konzert auf der Kinoleinwand wieder auftaucht und wir nehmen Abschied. Die Holocaust-Überlebende Peggy Panas, Autorin, Schauspielerin, Kämpferin für Minderheiten, ist heute verstorben. Wir erinnern an sie in Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die Schauspielerin des Jahres am Theater des Jahres. Lina Beckmann ist wieder am Deutschen Schauspielhaus Hamburg zu sehen. Das lässt große Erwartungen aufkommen, vor allen Dingen, weil auch noch Regisseurin Karin Henkel hinzukommt. Mit der hat Lina Beckmann vor einiger Zeit einen großen Triumph gefeiert bei Richard the Kid and the King nach Shakespeare. Nun haben sie sich dem letzten Roman der 1976 verstorbenen dänischen Schriftstellerin Tove Ditlevsen gewidmet. Der Abend heißt Die Abweichlerin. Unsere Kritikerin Katrin Ullmann war bei der Premiere und kann uns berichten, ob es wieder ein Schauspielfest geworden ist. Schönen guten Abend, Frau Ullmann.
Hallo, guten Abend.
Kommen wir erstmal zur Vorlage. Tove Ditlevsen ist eine echte literarische Größe in Dänemark. Sie gilt als Vorläuferin von zum Beispiel Annie Ernaux, weil auch sie aus ihrer Biografie halb fiktive feministische Romane entwickelt hat. Die werden jetzt immer häufiger fürs Theater entdeckt. Worum geht's denn in Die Abweichlerin?
Ja, die Grundlage, wie Sie schon sagten, ist ja der Roman, der autobiografisch geprägte Roman Wilhelms Zimmer, wobei man sagen muss, dass das ja keine klassische Erzählung ist. Das ist keine geradlinig erzählte Autobiografie von einer erfolgreichen Schriftstellerin und ihrer toxischen Ehe. Es ist eher so eine ziemlich verwirrende und multiperspektivische Erzählung über das Ende einer Liebe und eben auch über das Ende, das selbstgewählte Ende eines Lebens. Und Elise Mundus, so heißt die Hauptfigur in dem Roman, lebt ein ziemlich erschüttertes und erschütterndes Leben. Es verläuft in ziemlich heftigen Amplituden zwischen künstlerischem Erfolg und aber sehr tiefer Krise. Und während dieser Krisen landet sie dann eben regelmäßig in der Psychiatrie. Und als ihre Beziehung zu Wilhelm dann endgültig vorbei ist, veröffentlicht sie eine Kontaktanzeige in einer Zeitung und daraufhin zieht ein gewisser Kurt ein in das titelgebende Wilhelms Zimmer. Der ist aber wiederum mehr so Möbel als Mensch, aber integriert sich in den Alltag. Und neben Lise und Wilhelm und dem Untermieter Kurt tauchen noch Wilhelms neue Geliebte Millie auf, eine bösartige Nachbarin und Lises Sohn Tom. Also man kann die Figur dieser Lise Mundus schon als alter Ego der Autorin verstehen. Aber das Besondere und wirklich auch irritierende an dem Roman ist, dass die Ich-Erzählerin andauernd ihre Haltung und Perspektive wechselt. Also mal ist diese Erzählerin wirklich allwissend und mal scheint sie eben diese Lise Mundus zu sein. Das fand ich ziemlich schwierig und anstrengend auch beim Lesen. Es hat was sehr Sprunghaftes und auch sehr Sperriges.
Ja, der zugrunde liegende Roman, das haben Sie gerade erwähnt, heißt eigentlich Wilhelms Zimmer und das wurde nun zu Die Abweichlerin geändert. Hat das denn was mit den Schwerpunkten zu tun, die Regisseurin Karin Henkel aus der Vorlage herauszieht?
Ja, absolut. Also der Fokus, den möchte sie oder das macht sie auch an dem Abend, der ist auf die Autorin und ihr Werk gerichtet, eben auch in der verkörpert von Lina Beckmann und eben nicht so sehr auf diese sehr dominante männliche Figur des Romans. Und das habe ich in einem Interview mit Sibylle Meyer gelesen. Ditlevsen hat sich selbst in einem Gespräch mal als Abweichlerin bezeichnet und das bildete eben die Grundlage oder das war der grundlegende Gedanke, diesen Abend auch so zu betiteln. Also es ist wirklich fokussiert auf diese Lise Mundus beziehungsweise auf die Erzählerin, die manchmal Lise Mundus zu sein scheint und manchmal aber auch Tore Ditlevsen.
Und der nähern wir uns jetzt mal an. Kommen wir nämlich zu Lina Beckmann im Zentrum dieses Abends. Hören wir mal, wie sie an diesen Text herangeht.
Bist du eben nicht gestorben? Schade. Musst du eben weitermachen. Weitermachen, sagte Lise, die leicht zu verwechseln ist mit der realen Autorin Tove Ditlevsen, was natürlich kein Zufall ist. Und jetzt werde ich, einzig und allein, weil ich dazu gezwungen bin, Und weil niemand es mit dem gleichen Recht und mit der gleichen Selbstverständlichkeit tun kann, von Wilhelms Zimmer erzählen.
Ja, da ist er, der typische Beckmann-Sound, könnte man sagen. Sie scheint auch aus der Rolle herauszutreten. Ist es denn wieder so eine monumentale darstellerische Leistung, wie wir es von dieser Schauspielerin in den letzten Jahren gewöhnt sind?
Ja, monumental würde ich sagen, ist das falsche Wort vielleicht, aber es ist wirklich eine herausragende Leistung. Also gerade in der ersten Stunde ist es, würde ich sagen, fast so ein erweiterter Monolog von Lena Beckmann, bei dem sie die anderen SpielerInnen wie wirklich auch im wörtlichen Sinne wie eine Puppenspielerin zum Leben erweckt. Also sie von hinten die Arme bewegen lässt und den Text aber weiter spricht. Also sie steht selbst als Erzählerin eher so vor dem Geschehen. Und die Bühne von Barbara Ehnes ist so ein Triptychon, dass immer mal wieder so drei sparsam ausgestattete Zimmer sichtbar werden lässt. Aber vor diesem Triptychon lassen sich wiederum Wände verschieben, die eben auch von Lena Beckmann dann verschoben werden, auf die dann so flirrende, ja, bisschen spooky, gruselig anmutende schwarz-weiße Projektionen zu sehen sind. So eher so in diesem Stil, diesem gescribbelten Stil von William Kentridge. Also Dietlefsen schickt ja eben diese Ich-Erzähler ins Rennen, die immer wieder mit Lise Mundus verschmilzt und dann wieder Abstand nimmt. Und genau das macht eben Lena Beckmann über weite Strecken des Abends. Sie taucht ein in die Szene, belebt die Figuren, schaltet sie aber auch wieder mit dem Knopfdruck ab und sie trifft dann wirklich alle Töne, so einen ganz hohen, heiteren Ton. Und in der nächsten Sekunde aber so erzählt sie wirklich von dieser tiefen, tiefen Einsamkeit der Hauptfigur. Das ist wirklich höchst ergreifend und manchmal auch wirklich heiter, erstaunlicherweise.
Und kann denn das restliche Ensemble, Sie haben gesagt, die werden wie Puppen bespielt oder angespielt, da überhaupt mithalten? Es gibt auch eine Tänzerin auf der Bühne. Wie kommt das dann zusammen?
Ja, das Ensemble entwickelt mehr und mehr Eigenleben. Also diese erste Idee von diesem erweiterten Monolog, davon entfernt sich der Abend und es entwickelt sich stärker eigene Szenen, die so zwischen Comic Relief und surrealem Albtraum bis hin zu wirklich psychologisch gearbeiteten Miniszenen dann stattfinden. Also die Figuren bekommen wirklich ein eigenes Leben und das ist teilweise auch wirklich tragisch komisch. Es ist dann alles dabei, der pubertierende Sohn, der von Daniel Hövels sehr schön klemmig gespielt wird, oder Lynn Reusse eben, die Geliebte des Ex-Mannes spielt. Sie gibt ihrer Figur so eine ganz großartige Überdosis an zupackender Bodenhaftung. Das ist schon fast wieder unerträglich lebendig, im Gegensatz zu dieser sehr zerrissenen Figur, die Lena Beckmann spielt. Aber es gibt eben auch Szenen, wo Lena Beckmann diese Figuren wieder wegpackt, also wirklich in die Kulissen zurückschiebt. Und da gibt es ein ganz schönes Zitat aus dem Buch, das heißt, man sollte seine Figuren eben nie zu eigenständig werden lassen. Und das wird dann auch wirklich so bebildert, dass sie sagt, so, jetzt ist mal Schluss und es ist wieder Ende mit eurem Text.
Auf jeden Fall eine beeindruckende, zentrale Performance wieder von dieser großartigen Schauspielerin. Katrin Ullmann, ganz vielen Dank.
Gerne.
Die Abweichlerin ist morgen wieder zu erleben am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Und wenn Sie nicht genug bekommen können von der fabelhaften Lena Beckmann, können Sie sie in einer Ausgabe unseres Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de hören. Da hat sie vor einiger Zeit über Verausgabung auf der Bühne gesprochen. Es lohnt sich, da reinzuhören. Überall, wo es Podcasts gibt. Wir bleiben in Hamburg und nehmen Abschied von einer ganz besonderen Frau, einer Überlebenden, einer Ikone, einer Rebellin. Peggy Panas ist im Alter von 97 Jahren heute in Hamburg verstorben. Sie war Gerichtsreporterin, Schauspielerin, Autorin. Wir schauen zurück auf ein außerordentliches Leben, in dem sich Peggy Panas nicht anpassen wollte.
Ich will mich nicht unterordnen, kann mich nicht unterordnen, wüsste auch nicht wozu. Ich könnte keinen Chef ertragen. All das, nein.
Hier haben wir sie gehört, Peggy Panas. Ihre Eltern wurden im Vernichtungslager Treblinka ermordet. Sie selbst entkam mit ihrem Bruder auf einem Kindertransport nach Schweden. Später sorgte sie in der BRD für Furore als Gerichtsreporterin für die Zeitschrift Konkret. Zwischen 1970 und 1978 hat sie auch über Prozesse gegen die Täter der NS-Diktatur geschrieben. Auch Filme hat sie gedreht mit etwa Udo Lindenberg und Doris Dörrie. Und sie hat sich mit besonderem Nachdruck für Minderheiten eingesetzt. Wir sprechen jetzt über dieses Leben mit Amelie Deufelhardt, der Intendantin von einer der großen Hamburger Kulturinstitutionen, dem Produktionshaus Kampnagel. Frau Deufelhardt, vielen Dank, dass Sie bei Fazit zu Gast sind.
Ja, sehr gerne und guten Abend.
Peggy Panas war über die Grenzen von Hamburg bekannt, aber in Hamburg eine wirkliche Legende. Sie hatten tatsächlich ein Foto von Peggy Panas auf dem Cover ihres Programmhefts zur Spielzeiteröffnung. Wie ist es dazu gekommen?
Es gab ja in der Vogue Germany, gab es ja als Cover Margot Friedländer, auch Holocaust-Überlebende, 102 Jahre alt. Und wir waren davon so beeindruckt, dass wir dachten, das machen wir jetzt auch. Wir machen über die gesamte Spielzeit eine Serie von Coverfotos mit sehr alten, aber auch sehr widerständigen Menschen, Menschen, die für uns alle Vorbild sind. Und da hat sich für das erste Cover Peggy Parnasse geradezu aufgedrängt und sie war da im roten Kleid in einem Garten und der Titel hieß quasi, das war so magazinartig, Echos von morgen, also Echoes of Tomorrow. Und Peggy Parnasse ist wirklich, sie ist in Hamburg eine Legende. Sie war ständig bei Vorstellungen bis weit in die 90er Jahre. Kampnagel hat sie natürlich geliebt, weil sie sich damit verbunden gefühlt hat, weil auch wir ein kritischer Ort sind. Und sie hat mich sogar noch in den Jahren am Schluss, wie sie in einem Altersheim war, hat sie mich regelmäßig angerufen, ob ich sie nicht abholen kann. Sie möchte sich eine Vorstellung angucken. Also es gibt auch eine große persönliche Verbundenheit.
Es gibt eine persönliche Verbundenheit und Sie haben es gesagt, in der Stadt war sie eine Legende. Wie präsent war sie denn da? Es ist ja erst 2023 ein Platz nach ihr benannt worden und gerade in St. Georg und mit der queeren Szene gab es eine tiefe gegenseitige Verbindung und gegenseitige Zuneigung. Wie würden Sie die Rolle beschreiben, die sie in der Stadt gespielt hat, ja auch über Jahrzehnte hinweg?
Also sie war über lange Zeit einfach eine Vertreterin von Minderheiten, auch eine Kämpferin für Minderheiten. Man kann das nicht anders sagen. Die queere Szene hat da auch eine besondere Rolle gespielt. Sie war ja auch Gerichtsreporterin als Autorin und hat da vor allem auch eben Nazi-Prozesse verfolgt über eine lange, lange Zeit. Auch da natürlich mit dem unbedingten Willen der Aufklärung der Verbrechen der Nazis und mit einer sehr persönlichen Verbundenheit, aber gleichzeitig auch mit einem sehr guten und klaren Blick. Also sie war jetzt nicht ideologisch oder so. Sie hat es einfach, sie wollte unbedingt diese Aufklärung und ist wirklich, ich würde sagen, Vorbild für ganze Generationen von HamburgerInnen.
Alfred Biolek hat sie ja auch mal das menschgewordene schlechte Gewissen der jungen Bundesrepublik genannt, gerade weil sie sich zeitlebens auch als Autorin mit den Verbrechen der NS-Zeit auseinandergesetzt hat. Wie sehr hat sie auch im Alter das Erstarken der neuen Rechten in Deutschland zu ihrem Thema gemacht oder wie sehr hat sie der Rechtsruck beunruhigt? Haben Sie das beobachten können, was das auch mit ihr gemacht hat?
Das habe ich beobachtet und das hat sie natürlich sehr beunruhigt, weil ich glaube, alle Menschen, die in Deutschland, also gut, Peggy Parnasse ist ja noch mal eine Generation älter als ich, aber auch meine Generation und alle Menschen quasi über, ich glaube, über 30, 40, also von ihrem Alter runtergezählt, sie war ja fast 100, ja, alle Leute ab 50 oder so sind ja aufgewachsen mit diesem, das kann in Deutschland nie wieder passieren. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg war ja so in den 70er Jahren auch so ein großes Wort und man konnte es sich nicht vorstellen und Peggy Parnasse konnte es sich natürlich auch nicht vorstellen, dass die Rechten wieder so eine wichtige Rolle spielen. Aber dann irgendwann über 90 fand sie auch, dass sich da jetzt andere drum kümmern müssen und hat trotzdem natürlich noch interveniert, aber natürlich nicht ganz mit diesem Kampfgeist von vorher. Aber sie war ja quasi wie so eine Begleiterin, wenn man rechte Positionen kritisiert hat. Und das fand sie natürlich auch super und hat es auch, wenn sie konnte, unterstützt.
Sie haben es schon gesagt, Sie haben sie persönlich gekannt, sich auch immer wieder mit ihr getroffen. Was würden Sie sagen, was war sie insgesamt für ein Mensch? Sie hat ja sehr kämpferisch gesprochen, immer wieder ist sie kämpferisch hervorgetreten, aber auch mit einer gewissen persönlichen Zurückhaltung, wie mir scheint. Welche Erinnerungen haben Sie an den Menschen Peggy Parnasse?
Sie war auf jeden Fall unglaublich positiv. Und wenn man denkt, wie sie aufgewachsen ist, sie hat wirklich geglaubt an die Vision einer besseren Welt, wofür sie sich auch ihr ganzes Leben eingesetzt hat. Wenn man das auf der Folie ihrer Geschichte sieht, ihre Eltern beide ermordet von den Nazis in Treblinka, als sie noch ein Kind war. Dann nach Schweden gekommen mit Kindertransporten in, ich glaube, irgendwas zwischen 10 und 15 Pflegefamilien, in denen sie gelebt hat. Eigentlich so eine Biografie, wo man denkt, da kommt dann doch sehr zerstörter Mensch raus. Und das Gegenteil war eben der Fall. Sie hat positiv versucht, sich ihr ganzes Leben für eine bessere Welt einzusetzen. Und ich finde, da ist ja auch viel gelungen. Wenn Peggy im Raum war, dann hat niemand abwertend über andere Menschen gesprochen. Weil es war auch klar, in Anwesenheit dieser starken Person macht man das einfach nicht. Und insofern hatte sie auf die Stadt wirklich eine riesige Strahlkraft. Vielleicht noch eine kurze Geschichte, wie wir das Covershooting mit ihr gemacht haben. Ja. Das hat Peter Hönnemann gemacht, ein recht bekannter Fotograf. Und das haben wir in seinem Garten gemacht. Und da ist sie sowas von aufgeblüht. Plötzlich Covergirl kann man ja nicht sagen, aber die Cover-Lady-Ikone für ein Programmheft zu sein, plötzlich nochmal so eine Aufmerksamkeit zu bekommen von einem Fotografen, der auch sehr leidenschaftlich und auf die Person schauend fotografiert, das war wie so ein Jungbrunnen für diese Stunden und sie hat es geliebt und so und mit all ihren Protesten, mit dem Widerstand, den sie gegen jede Art von Ausgrenzung immer wieder auf Bühnen und zu Papier gebracht hat. Also so werde ich sie und so werden viele sie in Erinnerung halten.
Amelie Deuffel hat ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erinnerungen an die heute verstorbene Peggy Parnass mit uns geteilt haben.
Sehr gerne.
Auch an der Berliner Schaubühne gab es heute Abend eine Theaterpremiere und auch hier ging es wie in Hamburg bei der Abweichlerin um eine dysfunktionale Beziehungs- und Ehegeschichte. Aber war es hier vielleicht amüsanter? Marius von Meinburg ist als Autor bekannt für seine schrillen Komödien, die er dann in eigener Regie gern noch schriller inszeniert. In Stück Plastik hat er mit dem Kunstbetrieb abgerechnet, in Peng mit der großen Politik. Aber auch leisere Stücke hat er verfasst. Jetzt gibt's jedenfalls ein neues. Im September wurde es zwar schon in Stockholm uraufgeführt, heute aber war es zum ersten Mal auf Deutsch zu sehen. Inszeniert vom Autor. Unsere Kritikerin Barbara Behrendt kommt eben aus der Premiere und ist jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das Stück heißt Ex und es handelt auch von einer Ex-Freundin. Was ist das für eine Konstellation? Worum geht's da?
Genau, also es gibt drei Figuren. Da gibt es das Ehepaar Daniel und Sibylle. Er ist Architekt und sie ist Ärztin. Die haben zwei Kinder. Und es gibt Franziska. Das ist diese Ex-Freundin, die arbeitet in einer Zoohandlung. Und da klingen schon mal diese ersten Klassenunterschiede an. Und das Stück beginnt dann damit, dass Daniel von der Arbeit nach Hause kommt, sich gar nicht so richtig für die Kinder interessiert, denen noch so einen Gute-Nacht-Kuss gibt und seine Frau dann auch erstmal fragt, was es denn zu essen gibt oder ob sie was gekocht hat. Gar nicht unfreundlich. Aber wie die beiden hier dann so passiv, aggressiv aneinander vorbeireden, da müssen wirklich jeder Paartherapeut in die Haare zu Berge stehen. Sibylle ist wirklich nur am Meckern, egal was Daniel sagt. Aber er kommt auch überhaupt nicht aus dem Knick. Druckstrom entschuldigt sich, wird dann von ihr wieder zurechtgewiesen. Eine grauenvolle Beziehung. Vor allem Sibylle, wirklich ein schrecklich rechthaberischer Mensch. Aber man blickt dann eigentlich immer weniger durch, wer hier jetzt eigentlich wen unterdrückt, bis dann praktisch Franziska anruft, Daniels erste große Liebe, die er für Sibylle verlassen hat, die hat gerade ihren Freund verlassen und sucht einen Schlafplatz. Und obwohl Daniel sie abwimmelt, steht sie dann doch vor der Tür und damit beginnt dann die Wohnzimmerschlacht, der Zickenkrieg und ja diese große Lebensabrechnung.
Ja, hören wir mal rein, wie sich diese Begegnung anhört.
Wenn ich mich beschwere, gibt's doch sofort Krach.
Gibt ja auch ständig Krach.
Ja, aber nicht, weil ich mich beschwere, sondern weil du dich beschwerst. Du tyrannisierst mich mit deiner schlechten Laune, bis alles bis ins kleinste Detail genau so läuft, wie du dir das vorstellst.
Du tyrannisierst mich mit deinem Gejammer, wenn alles so schrecklich ist.
Ja, dann sag doch,
wenn ich
sag doch mal, was
wenn
ich
das... Komm noch rein.
Hi.
Hi. Daniel hat mir schon alles erzählt. Was hat Daniel erzählt?
Na, deine Situation zu Hause.
Kannst du die Schuhe bitte ausziehen? Du hast ihr das alles erzählt?
Nee, muss nicht hin.
Sollte er lieber nicht. Nein, lieber nicht erzählen.
Nein, das wissen wahrscheinlich eh bald alle.
Ja, sie ist ja nun nicht alle.
Nein, natürlich nicht.
Die muss klar sein, ich halte das für ihr nicht geheim.
Nein, natürlich nicht.
Was du mir erzählst, erzähle ich auch ihr.
Ja, okay.
Okay, also man hört, es ist eine etwas unangenehme Situation und es ist ja klassischer, um nicht zu sagen etwas klischeehafter Theaterstoff von Strindberg bis zu Wer hat Angst vor Virginia Woolf. Wir lieben es ja eigentlich, Paaren auf der Bühne beim erbitterten Streiten zuzusehen und zuzuhören. Ist das jetzt so ein klassisches Beziehungskampfstück oder geht der Abend da inhaltlich noch drüber hinaus? Hört es mal auf mit diesem sich anzicken irgendwann?
Wenig. Also es ist schon wirklich ein klassisches Beziehungskampfstück, aber das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Also es ist wirklich sehr pointiert, sehr komisch, es wird viel gelacht bei allen Tiefschlägen, aber es klingen dann eben schon auch gesellschaftliche Themen an, weil die Frage ist, was entscheidet eigentlich unsere Partnerwahl? Da geht's dann um Klassenunterschiede, um Bildungsunterschiede, um Sex, um Egoismus, um gesellschaftliche Erwartungen, denen man dann eben doch mehr, sich mehr verschreibt als dem Herz. Also hat Daniel seine Ex verlassen, weil sie ihm in der Partykonversation mit ihrem Chef einfach zu peinlich war, wird er gefragt. Und es geht auch um Gewalt. Was wichtig ist zu sagen, das ist eins von drei neuen Stücken von Meinburg, die inhaltlich und formal ähnlich sind. Das sind alles Kammerspiele, die bei Paaren zu Hause spielen und sie alle kehren so klassische Rollenzuschreibungen um. Also im Stück Ellen Barbidge ist es eine Frau, die ihre Macht sexuell missbraucht, im Stück Egal. Mal ist es eine Frau, die auf Geschäftsreise geht und während ihr Mann dann zu Hause bleibt. Und hier in Ex ist es Sibylle, die ihren Mann dann schließlich verprügelt und dann sagt, siehst du, so weit hast du mich gebracht. Und das ist dann ein Moment, da wird es dann schon auch mal richtig still im Publikum.
Jetzt ist Marius von Meyenburg, wie gesagt, ja nicht nur der Autor dieses Abends, sondern auch der Regisseur. Und wie geht er da ans Werk, an sein Werk? Ist es, Sie haben es schon gesagt, ein rein amüsanter, beißender Komödienabend? Oder werden diese beklemmenden Elemente, die Sie jetzt beschrieben haben, also wenn da geprügelt wird auf der Bühne plötzlich in dieser Rollenumkehr, wird das dann immer unangenehmer im Laufe des Abends?
Ja, das ist schon so, dass es immer unangenehmer wird. Ich war bisher eigentlich kein Fan vom Regisseur Marius von Meyenburg, weil sich das bei ihm, finde ich, immer so sehr ins Grelle und ins Phasenhafte dann steigert. Aber hier hält er sich wirklich ganz zurück. Es steht nur eine schicke braune Ledercouch im Halbrund auf der Bühne und so ein paar kleine Dinosaurier-Kinderspielzeuge, also wie diese Wohnung von Wohlhaben dann eben aussieht. Dann gibt es mal leise Musik, mal ein paar Großaufnahmen der Gesichter, aber ansonsten konzentriert sich Meyenburg wirklich ganz aufs Ensemble.
Das Ensemble, drei Darstellerinnen und Darsteller, Eva Meckbach, Sebastian Schwarz und Marie Burchardt. Wie gehen Sie an diese Rollen ran? Es klang eben so, als wäre das schon mit einer großen psychologischen Wahrhaftigkeit, wie die Darstellerinnen und Darsteller das auf die Bühne bringen.
Ja, das schon. Die machen das schon ungeheuer gut, wahnsinnig hochtourig zuerst, aber dann schon auch diese Pausen haltend und dann wieder die Pointen abfeuernd. Das ist auch tragisch, wenn Sebastian Schwarz da als geprügelter Hund in sich zusammengekauert sitzt und auch wie diese Menschen dann schon auch um ihr Leben kämpfen. Allerdings finde ich, dass diese psychologische Feinzeichnung dann nicht bis ins Letzte gelingen kann, weil die Figuren schon auch ein Stück weit überzeichnet und überkonstruiert sind.
Aber insgesamt hat es Ihnen gefallen. Ich habe das Gefühl, Sie waren sehr beeindruckt davon, wie diese Rollen, diese Geschlechter- und Beziehungsrollen da auf den Kopf gestellt werden.
Ja, also es ist schon ein sehr unterhaltsamer und auch ein tragikomischer und ein wirklich hochtouriger Theaterabend. Ich habe mich wirklich keine Sekunde gelangweilt. Immer wenn man denkt, jetzt weiß man, wer der Böse ist, dann ist es doch wieder ein anderer. Das ist schon toll. Allerdings ist das eben auch eine höchst konstruierte Situation mit der Ex, die da plötzlich auf der Couch sitzt. Die Figuren, die sich wirklich an die Gurgel gehen. Man kann sich in deren schlechten Seiten dann natürlich schon auch mal immer wieder ertappen. Aber eigentlich sind es keine wirklich realistischen Figuren, sondern eben überkonstruierte. Und das hat mich dann mitunter schon auch gestört. Also diese künstliche Umkehrung, die Frau als diejenige, die die Gewalt ausübt. Ja, das gibt es. Aber zu 80% ist es eben umgekehrt in Paarbeziehungen. Dann auch dieser Daniel, der ungeheuer genau reflektieren kann und man sich so denkt, naja, wenn du das alles so gut über dich selber weißt, warum sitzt du dann eigentlich noch in dieser Beziehung? Furchtbarer als diese Beziehung kann es wirklich nicht mehr werden. Und ich glaube, viele dachten sich beim Rausgehen, na, da sieht's doch bei mir zu Hause doch noch ganz okay aus. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich das ist, was Marius von Meyenburg damit sagen wollte.
Barbara Behrendt, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ex ist ab Freitag wieder an der Berliner Schaubühne zu sehen. Allerdings, die nächsten Aufführungen sind bereits ausverkauft.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Robert Levin für uns.
Für Bundeskanzler Scholz ist diese Vereinbarung eine kraftvolle Investition in den Kulturstandort Deutschland. Gemeint ist ein neues Finanzierungsabkommen für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sie bekommt künftig 10% mehr Geld, und zwar vom Bund und den Ländern. Kulturstaatsministerin Roth zufolge nutzt der Zuschuss nicht nur Berlin mit seinen Stiftungseinrichtungen wie Pergamonmuseum oder Neue Nationalgalerie, sondern auch den anderen Bundesländern.
Natürlich hätte ich mir noch mehr finanzielle Unterstützung von den Ländern für diese wichtige Stiftung gewünscht. Weil es geht ja hierbei auch um das gemeinsame Kulturerbe in der Hauptstadt, das in die Länder auch ausstrahlt. Doch wir wissen es, die Haushalte sind angespannt in allen Ländern, auch beim Bund. Und vor diesem Hintergrund war es ein wichtiger Erfolg in langen und, glauben Sie mir, intensiven Verhandlungen, jetzt immerhin insgesamt 12 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich möglich machen zu können. 3 Millionen von den Ländern, 9 Millionen vom Bund. Damit wird diese größte Kulturinstitution unseres Landes deutlich gestärkt.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth, Bündnis 90 Die Grünen. Am Moskauer Bolschoi-Theater darf das Ballett Nureyev nicht mehr gezeigt werden. Dafür steht die Produktion über die Tanzlegende Rudolf Nureyev bald auf dem Spielplan des Staatsballetts Berlin. Die Inszenierung des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov war 2023 nach politischem Druck am Bolschoi abgesetzt worden. Es verstoße gegen das Verbot von Propaganda für nicht traditionelle Werte, hieß es. Nureyev gilt als einer der besten Balletttänzer des 20. Jahrhunderts. Er war aber schwul und lebte nach seiner Flucht aus der Sowjetunion 1961 viele Jahre lang mit einem anderen Tänzer zusammen. Im Alter von 54 Jahren starb er an AIDS. Aus Sicht von Sachsen-Anhalts Kulturstaatssekretär Putz ist Halberstadt wieder ein wichtiger Ort deutscher jüdischer Kultur geworden, und zwar durch die Moses-Mendelssohn-Akademie, die heute ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert hat. Seit 1995 will sie einer breiten Öffentlichkeit Kenntnisse über das Judentum sowie jüdische Geschichte und Kultur vermitteln. Zu Lebzeiten des berühmten jüdischen Philosophen Moses Mendelssohn sei Halberstadt ein Zentrum der europäischen Aufklärung gewesen und habe eine der größten jüdischen Gemeinden in Mitteleuropa beherbergt, erinnerte Putz. Ihre Existenz sei erst durch die Nationalsozialisten beendet worden. Der Name Wolfgang Amadeus Mozart beschwört bei vielen sofort ein Bild dazu herauf. Doch wie der Komponist wirklich aussah, soll erst jetzt geklärt sein. Ein internationales Team aus Forschenden und 3D-Designern hat Mozarts Gesicht detailgenau rekonstruiert. Zwar hatten die Wissenschaftler keinen Zugang zum Schädel des Musikgenies, der im Salzburger Mozarteum lagert, doch die Echtheit der Knochen ist ohnehin umstritten. Dennoch nutzte das Team Daten zum Schädel, aber auch neue Modellierungstechniken. Historische Gemälde brachten sie als Referenz ein für Frisur, Hautfarbe und Ausdruck. Künstliche Intelligenz half, Details wie Hauttextur und Gesichtszüge realistischer darzustellen. Das fertige Bild zeigt einen Mann mit eher weichen Gesichtszügen, einer schmalen Nase und hoher Stirn. Auffällig ist das eher breite Gesicht, das mit bereits bekannten Mozart-Porträts übereinstimmt.
Nach dem Theater gehen wir jetzt wie immer mittwochs in Fazit gemeinsam ins Kino. Anke Lewicke hat zwei Filme aus den morgigen Neustarts herausgesucht, die wir jetzt ins Scheinwerferlicht rücken wollen. Einer davon ist tatsächlich für die ganze Familie geeignet, aber bevor wir dazu kommen, beginnen wir mit Köln 75. Das ist eine deutsch-polnisch-belgische Produktion von Regisseur Ido Pflug. Erzählt wird die wahre Geschichte hinter einer der meistverkauften Jazzplatten aller Zeiten, dem Köln-Konzert von Keith Jarrett. Biopics von Musiklegenden sind ja gerade schwer im Trend. Wir haben es erst neulich bei A Complete Unknown gesehen, wo Timothy Chalamet Bob Dylan verkörpert hat. Aber hier wird mal eine andere Perspektive angenommen, Anke Lewicke, die von einem Fan. Wer ist dieser Fan?
Der Fan heißt Vera Brandes, das ist eine junge Frau, aufmüpfig, politisch engagiert, geht zu Demonstrationen gegen den Abtreibungsparagraf 218, geht aber auch noch zur Schule, hört aber viel Jazz zwischendurch. Und dann kriegt sie so per Zufall, wird sie wirklich Konzertmanagerin und der Vater hat eine Zahnarztpraxis und da kann man ganz gut telefonieren. Da organisiert sie erstmal ihre ersten Tourneen, ihre ersten Bands und sie fährt dann auch nach Berlin zum Jazzfestival und das ist ganz schön. Dann sieht man so dokumentarisches Material, Archivmaterial, die ganzen Größen, die 1975 da waren. Miles Davis, eben auch Keith Jarrett und dann wird der Film, geht wieder in die Fiktion über. Sie ist hin und weg, wie Keith Jarrett das Klavier bearbeitet und fährt dann wieder nach Köln zurück und geht mal eben ins Opernhaus und bequatscht dort eben den Theaterdirektor.
Jazzkonzert.
Kein Jazzkonzert, ein Keith Jarrett-Konzert.
Sie werden auf der Probebühne gebraucht.
Danke. Verzeihen Sie, Fräulein Brandes, wir haben heute eine Aufführung.
Ich brauche bloß eine Zusage für den 24. Januar.
Machen Sie 10 Kopien. Unmöglich, fürchte ich.
Warum?
Da steht Lulu auf dem Spielplan.
Lulu?
Haben Sie die Angebote rausgeschickt? Ja, die Oper von Alban Berg.
Herr Breuer.
Ja, was?
Dann fangen wir danach an.
Und Vera Brandes ist wirklich eine gute Feilscherin. Sie kriegt es dann hin, dass sie ab 23 Uhr das Opernhaus hat in Köln. Aber sie muss auch 10.000 D-Mark dafür im Voraus zahlen. Die muss sie erstmal bekommen. Aber dann muss sie eben auch noch Keith Jarrett überzeugen, dass er überhaupt spielt, weil es gibt nicht das richtige Klavier. Die Pedale sind kaputt. Klavierstimmer müssen gefunden werden. Und wir hören im Hintergrund schon die Oper Lulu.
Es klingt nach einer großartigen Identifikationsfigur, ehrlich gesagt. Aber wie wird denn diese Gesamtgeschichte in Szene gesetzt? Ist das so ein nostalgischer Kostümfilm mit Schlaghosen und Miniröcken? Oder gibt es da noch weitere Ebenen, die da hinzukommen bei dieser Geschichte?
Also ich finde es ja eigentlich ganz schön, mir das immer wieder anzuschauen. Es gibt natürlich auch bunte Stirnbänder und Veras Freund fährt mit einer schönen Ente durch die Gegend. Aber durch die Kostüme und die Ausstattung wird auch so eine Gegenwart der 70er Jahre nochmal präsent gemacht. Also zum Beispiel, dass sie eben Jazz hört. Jazz hat damals eben dem improvisierten Lebensstil einer rebellischen Jugend einfach angehört. Und der Vater, der Zahnarzt, der von Ulrich Tukor gespielt wird, der ist eben jemand aus den 50er Jahren, der alles aufgebaut hat, der sagt, auch natürlich will, dass seine Tochter auch Ärztin wird. Also da kommt so ein bisschen Deutschland-Generationskonflikt rein. Aber was ich schön finde, ist, die Figuren treten immer wieder aus der Handlung raus. Also zum Beispiel sagt uns dann Vera Brandes, sie gibt sich immer als 25 aus, guckt uns an, sagt uns ihr wahres Alter. Und auf einmal sitzen wir dann bei Keith Jarrett und seinem Musikmanager mit im R4 und kriegen auch mit, wie er probt. Die Rückenschmerzen, die er hat, wie introvertiert er ist, dass er die Welt eben durch den Sound wahrnimmt. Also das ist ganz schön. Und dann sind wir wieder bei Vera Brandes, der die Zeit davonläuft. Und dann wird der Film wie ein Krimi. Und ich finde das ganz gut, dass so auch Musikgeschichte reinkommt, Archivmaterial immer wieder. Es ist einfach ein unterhaltsamer Film, der ganz viele Töne anschlägt. Ein bisschen märchenhaft, ein bisschen Mythenbildung. Ja, und ich meine, das Konzert selbst hat ja nun auch Musikgeschichte geschrieben.
Dann kommen wir mal zum zweiten Film. Ob der Sie genauso begeistert hat, ist jetzt die Frage. Es geht um ein Datum, das nicht mehr weit entfernt ist, der 1. April, der in einem offenbar sehr turbulenten deutschen Familienfilm in den Mittelpunkt gerückt wird. Der Prank April, April, so heißt der Film von Regisseur Benjamin Heisenberg. Wer bekommt da denn welchen Streich gespielt am 1. April?
Ja, erstmal die von Laura Tonke gespielte Mutter. Sie macht die Mikrowelle auf und da ist die verkohlte Katze drin. Aber es ist natürlich nur ein Streich.
Na Gott sei Dank.
Und dann geht es weiter. Also der 12-jährige Lukas ist einfach total genervt. Es gibt einen Austauschschüler aus China, Ji, um den muss er sich kümmern. Da hat er überhaupt gar keine Lust zu. Und da gibt es auch den Freund seiner älteren Schwester. Das ist ein rappender Pizza-Auslieferer. Und um den zu ärgern, vertauschen sie eine Pizza. Und dann haben sie auf einmal einen schönen Pizzakarton, die beiden Jungs, und sind total verblüfft, dass da jede Menge Geld drin ist.
Alter, wir sind reich. Dann liefert Schaff ja doch keine Pizza.
Das sind doch drei Fische im Fenster.
Was? Was sind Fenster?
Das Fenster vom Takeaway.
So, keine Ahnung, warum?
Dann werden sie Schaff dreiteilen.
Was, wen?
Schaff, die Mafia. Das ist nicht Schutzgeld. Das kassieren die dafür, damit die dich in Ruhe lassen.
Ja, und jetzt ist die Frage, was macht man mit dem Geld? Gibt man's aus? Ist man reich? Aber natürlich könnte eben G recht haben, dass ja die Mafia vielleicht hinter dem Geld her ist. Aber wie sich später herausstellen wird, ist das Geld auch nur gefälscht. Aber die wahre Mafia ist trotzdem da. Und wie die beiden Jungs dann durch Berlin fahren, rennen und so, ist lustig. Und dieser G, der auf einmal auch, wie sich herausstellt, schon perfekt Deutsch kann, kann auch Bordcomputer von Autos so manipulieren, dass die beiden Jungs sicher durch Berlin fahren können.
Also sowas ist ja immer sehr praktisch in solchen Filmen, wenn solche besonderen Begabungen mit ins Spiel kommen. Ist es wirklich so eine familientaugliche Angelegenheit? Es klingt ja so, als könnten da sowohl die Kleineren als auch die Großen, die Eltern, die die Kinder begleiten, ihre Freude dran haben an so einer doch relativ abenteuerlichen Geschichte.
Ja, ich hatte auf alle Fälle meine Freude dran. Also das ist so, dass man sich wirklich auch auf die Augenhöhe dieser beiden kleinen Helden begibt und dass es einfach toll ist, dass sie so mit ihren Mitteln kämpfen. Also der Showdown ist dann auch in der Turnhalle und da spielen Medizinbälle und diese großen Matratzen eine Rolle. Und es gibt eben viele Genre-Elemente, die wir auch kennen. Also es ist eigentlich auch ein Buddy-Film. Also der lebt auch von der Unterschiedlichkeit dieser beiden Jungs. Also dass der kleine Xi weiß, dass er sowieso ein Außenseiter ist als Chinese, ein bisschen moppelig, aber da ruht er sich auch drauf aus und hat dadurch so Freiräume. Und dann die ganzen anderen Figuren, die sind auch so wunderbar überzeichnet. Also da gibt es dann auch ein Polizeipärchen, die ziemlich dödelig sind und die immer Donuts essen und Kaffee trinken und alles verpassen. Also es ist einfach ganz schön. Und ich habe mich immer ein bisschen an Emil und die Detektive erinnert gefühlt, weil ich finde, dass Berlin auch so eine kleine tragende Nebenrolle hat. Also es ist einfach schön, wie man so Berlin erlebt in diesem Film.
Vielen Dank, Anke Lewecke. Ab morgen in den deutschen Kinos. Köln 75 und Der Prank. April. In der autogerechten Stadt standen sie vor allem oft im Weg, mussten nicht selten Parkplätzen weichen. Aber dass Bäume wichtig sind als CO2-Speicher und als Spender von Schatten und Feuchtigkeit, das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Deshalb müssen sich Städte heute mit der Frage auseinandersetzen, wie sie mehr Grün in die Straßen bekommen. Aber können auch Häuser in Bäume gebaut werden? Zu dieser Frage präsentiert das Architekturmuseum der Technischen Universität München nun eine Ausstellung. Trees, Time, Architecture – Design in Constant Transformation. Tobias Krone hat sie sich für uns angeschaut.
Sie stehen unter dem Vordach vor der Museumsfront in Reih und Glied. Hainbuchen, etwa 3 Meter hoch. Die Wurzeln stecken in verpackten Lehmbrocken. Bewässert wird per Schlauchsystem aus Wassercontainern, die gleich nebenan in einem riesigen Regal stehen. Der Kurator Ferdinand Ludwig.
Das ist im Prinzip die Inszenierung der Produkthaftigkeit, wie Baum gehandelt wird. Deshalb halt auch dieses Industrieregal, dieses Lagerregal und diese ganze technische Installation.
Der Baum als Produkt, der Baum als Patient am Tropf, der Baum als städtisches Problem. Wurzelt er zu sehr, dann zerstört er den Straßenasphalt, die Tiefgaragendecken. Und muss deshalb ausgetauscht werden. In den Niederlanden, so die AusstellungsmacherInnen, lebt ein Baum in der Stadt etwa 39 Jahre. Kurator Ferdinand Ludwig ist Architekturprofessor in München und sieht im Baum viel mehr als nur urbanes Beiwerk. Er erforscht, wie die Architektur Bäume aktiv nutzen kann, zum Beispiel als Träger für eine Überdachung, die man im letzten Teil der Ausstellung als eines von zahlreichen Drahtmodellen und in großformatigen Fotografien sehen kann.
Arbor Kitchen heißt es, da wurden über 10 Jahre Bäume geleitet, dass sie eine ungefähre Form eines Pavillons, eines Daches bilden. Das wurde dann 3D gescannt und diese Freiform, diese amorphe Geometrie des Daches wurde von der gewachsenen Form der Bäume abgeleitet und dann als Leichtbaukonstruktion da hineingelegt und sie verwächst dann mit den Bäumen. Es ist nicht so, dass das Dach nach oben wachsen würde, sondern es bleibt erstaunlicherweise auf dieser Höhe stehen, weil der Baum an dieser Stelle nur noch in der Dicke wächst.
Ein erfolgreicher Versuch. Andere hatten weniger Glück. Zum Beispiel der Künstler David Nash, dessen geplanter Dom aus Eschen der globalen Epidemie des Eschentriebsterbens zum Opfer fiel. Im Drahtmodell sind sowohl der Kreis von Nashs Baumruinen zu sehen, als auch der Kreis neuer Bäume anderer Art rundherum. Bäume, die durch Häuser gehen oder sogar zu Behausungen werden, das ist die Vision der Baubotanik. Davor aber schafft es diese ganzheitliche, reich bebilderte Ausstellung erst einmal unser Verständnis zu befreien. Vom Bild des Baumes als Kohle- und Holzlieferant. Von der Projektionsfläche romantischer und nationalsozialistischer Ideologie. Auch die Entwicklungsschritte der Architektur hin zu mehr Baum nimmt die Schau in den Blick und diskutiert sie kontrovers. Angefangen von den 50 Meter hohen Baumhäusern der Indigenen auf Papua-Neuguinea, bis hin zum spektakulären Hochhaus Bosco Verticale in Mailand, in dessen Balkone Bäume gepflanzt wurden, was aber wiederum wegen der Bäume besonders viel Beton verschlungen hat. Als faszinierendes Gegenstück die lebenden Brücken des indigenen Volkes der Khasi im indischen Hochland. Sie flechten die Luftwurzeln eines Baumes zu Hängebrücken. Co-Kuratorin Christina Pujkilovic.
Dadurch, dass sie ein lebender Baum sind, brauchen sie natürlich wieder die Zeit, um zu wachsen. Ein Brückenarchitekt baut diese Brücke nicht für sich selbst, sondern für die nächste Generation oder sogar die darauffolgende Generation, was natürlich sehr herausragend ist, so weit zu denken.
Ist die Beschäftigung mit Baumarchitektur nur wilde Träumerei oder als Metapher dafür zu verstehen, unser umweltschädliches Leben zu ändern? Gar nicht mal unbedingt, findet Co-Kuratorin Christina Pujkilovic. Vielleicht werden wir künftig nicht unsere Häuser auf Baumstämme stellen, aber unsere Fassaden hinter einer Hecke.
Die nicht nur natürlich eine Kühlwirkung bietet, sondern auch ein Erlebnis, eine Sensualität. Man bekommt diesen Lebensraum Baum wahr und er kühlt natürlich das Gebäude. Also eine Klimaanlage wird vermutlich nicht so nötig sein.
Auf jeden Fall lehre die Disziplin der Baubotanik die oft sehr schnelllebige Architekturbranche eines, nämlich Zeit zu respektieren und die Kunst, mit der Natur zu arbeiten. Ferdinand Ludwig spricht von einem einem Dialog mit dem Baum. Nicht oft setzt sich Architektur auch in diesem engagierten Museum so schonungslos den Umweltbedingungen von Realität und Grenzen aus wie hier. Nimmt uns mit zu den wurzelnden Verästelungen von Trial and Error, in das strüppige Gebüsch der Widersprüchlichkeit hin zum knüppelharten Kompromiss, der immer nötig ist zwischen Mensch und Natur. Diese Ausstellung ist gerade auch für Nicht-ArchitektInnen eine fruchtbare Gelegenheit zum Träumen und Nachdenken.
Tobias Krone war für uns in der Ausstellung Trees, Time, Architecture, Design in Constant Transformation. Sie ist im Architekturmuseum der Technischen Universität München noch bis Mitte September zu sehen. Und wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Lotta Wieden hat sie für uns aufgeschlagen.
Der Krieg ist im Supermarktregal angekommen, findet Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung. Woran er das festmacht? Bei Norma gibt es jetzt schusssichere Kleidung und einen Panikraum aus Panzerstahl. Entdeckt hat Matzig diese, nun ja, Gebrauchsgegenstände im Online-Shop des Discounters, dessen Verkaufskonzept übrigens lautet Konzentration auf das Wesentliche. Der Defense Pop-up Panikraum aus Panzerstahl kostet hier nebenbei um die 25.000 Euro. Dafür gibt es Beschusssicherheit von Kaliber 9 mm bis zur 44er Magnum, ein Trocken-WC und eine Sitzbank. Da sitzt man dann und wartet, dass die Russen draußen wieder gehen oder die Amerikaner endlich reinkommen, fantasiert Matzig, um dann festzustellen, dass der Panikraum interessanterweise in verschiedenen Farben erhältlich sei, ausdrücklich aber nicht in Pink. Für Matzig alles Anzeichen, dass Kriege, Katastrophen und Krisen immer mehr zum Alltag gehören. Zumindest zu jenem Alltag, an dem man verdienen kann, während man die allgemeine Hysterie schürt. Und da wir schon beim Thema sind, was ist das Böse, fragt Dmitri Glukowski, der im Exil lebende russische Schriftsteller, in der Wochenzeitung Die Zeit, pünktlich zum 3. Jahrestag des Massakers von Butscha. Glukowski: Erstens stellt sich heraus, dass das Böse sich selbst nie als böse erkennt. Jeder Mensch, auch der Mörder, muss sich selbst als grundsätzlich gut anerkennen, um existieren zu können. Um sein Verhalten zu rechtfertigen, müsse er seine unmoralischen Handlungen als ethisch gerechtfertigt oder zumindest als erzwungen erscheinen lassen. Zweitens, um Menschen zu erlauben, Böses zu tun und damit jahrhundertealte Tabus zu brechen, muss man dem Henker suggerieren, dass er eigentlich ein Opfer ist. Das Gefühl der Ungerechtigkeit wird ihn mit gerechtem Zorn erfüllen. Alle anderen Punkte, es sind insgesamt 8, lesen Sie bitte selbst. Oder vielleicht eine Sache noch. Wer einmal vom Bösen gekostet hat, schreibt Glukowski, ist für immer verändert. Der Geist, der aus der Flasche befreit wurde, weigert sich, wieder in die Flasche zurückzukehren. Währenddessen berichtet der Berliner Tagesspiegel lustvoll von der weltweit ersten Glitzerausstellung, derzeit zu sehen im Hamburger Kunst- und Gewerbemuseum. FAZ und Taz verbeugen sich, wie auch wir schon im Fazit, vor Peggy Parnas, der großen, Zitat, herzensgrantigen Publizistin, Schauspielerin und Antifaschistin, die am Mittwoch im Alter von 97 Jahren verstorben ist. Und in der Zeit erzählt die Schauspielerin Kate Blanchett von ihrem ausgeprägten Selbsthass. Ebenfalls starke, wenn auch leisere Emotionen finden sich in der Wochenzeitung Der Freitag. In einem Gespräch zwischen dem Soziologen Wolfgang Engler und dem Theaterintendanten Thomas Ostermeier. Beide trafen sich in den 1990er Jahren an der Berliner Schauspielschule Ernst Busch, der eine ein ostdeutscher Dozent, der andere ein aus Bayern stammender Student. Was die beiden über ihre Herkunftsscham zu erzählen haben, wie etwa Ostermeier seiner Mutter nicht gestatten wollte, die eigene Premiere zu besuchen, damit sie ihn nicht blamierte, und Engler, 1994 frisch im Westen angekommen, niemanden mit Ostthemen behelligen wollte, sich im Gegenteil nur an Debatten beteiligte, die Westdeutsche mit Westdeutschen führten, was für Engler rückblickend fast schon an Verrat grenzte, klingt hier und da ein wenig altersweise, liest sich aber großartig.
Lotta Wieden mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie dabei waren.